Hallo, hier ist das ABS-Magazin. Hallo, hier ist Radio X, also ABS-Magazin, Arbeit, Bildung, Soziales. Hier ist Radio 99%. Ihr kennt ja das Podcast-Projekt. Wir haben ja schon ein paar Mal eine Sendung hier gemacht. Und hier sind heute als Moderatoren zum einen die Jule.
Hallo. Und der Michael.
Ja, hallo, ich grüße euch. Ja, wir haben heute ein Thema uns vorgenommen, das ein bisschen kontrovers, ein bisschen schwierig, ein bisschen nicht ganz so einfach ist. Und zwar, unser Thema für heute lautet
Hausbesetzung.
Hausbesetzung, ganz schwierige Sache, weil ich meine, da weiß man vielleicht ein bisschen was, was das ist. Aber kennt sich auch nicht jeder so aus. Man kennt vielleicht spektakuläre Sachen, wo man sieht, hier, da sind irgendwie Leute, die in einem Haus sind und fahren und trara, Polizei, pipapo. Aber was so dahinter steckt, da gibt's ja auch teilweise nur so ganz landläufige Meinungen in unserer Gesellschaft. Wir wollen uns ein bisschen näher mit beschäftigen, also uns angucken, was steckt so dahinter.
Mhm. Auch der geschichtliche Rückblick, ganz interessant. Vielleicht schaffen wir es da auch mal irgendwie zu gucken, was gab's da eigentlich in der früheren Geschichte, vielleicht auch in Frankfurt. Ja, interessant. Schauen wir mal.
Gut, also wir hören uns jetzt erstmal noch eine Musik an. Die hat ja auch was damit mit dem Thema zu tun, oder?
Ich glaube schon, so war das, ja. Jau, das war Tapete mit dem Track von Freiheit nicht genug, auch zum Thema Hausbesetzung, ein Berliner Künstler. Und das ist ja auch unser Thema heute, Hausbesetzung. Wir haben den Steven hier, einen Aktivist aus Frankfurt, der uns darüber ein bisschen was erzählen möchte.
Hallo.
Hallo. Hat mich gehört gerade? Hallo Steven.
Hi.
So, ja, Hausbesetzung, Steven. Wir haben uns irgendwie so ein bisschen überlegt, ja, warum eigentlich Hausbesetzung? Was ist das Ziel? Was ist die Motivation dazu? Warum?
Mhm. Also ich denke, man muss halt als allererstes sich mal überlegen, um welche Objekte es da überhaupt geht. Ja, also wenn man hier von Hausbesetzung spricht, es geht ja nicht um irgendwelche Gebäude, in denen noch irgendetwas stattfindet, also die für irgendwas benutzt werden. Also das Schlagwort dafür ist wohl Häuserleerstand an erster Stelle. Und wenn man halt jetzt zum Beispiel für Frankfurt betrachtet, wie viel Quadratmeter hier an Gebäuden leer stehen. An Büroflächen sind das 2 Millionen Quadratmeter in Frankfurt. Und auch so gibt es viel Wohnraum, der ungenutzt ist. Das heißt, all diese Gebäude, die existieren, werden nicht benutzt, stehen leer als Spekulationsobjekte, als Investmentobjekte, warten darauf, dass irgendwas damit passiert, verfallen zum Teil auch. Mhm. Also man könnte schon mal irgendwie sagen, es ist unnütz, dass diese Gebäude überhaupt leer stehen. Wenn man sich dann die Situation weitergehend anschaut, dass in Frankfurt die Mietpreise steigen, es gibt den neuen Mietspiegel für dieses Jahr, da gibt es jetzt mittlerweile Lagenzuschläge für bestimmte Stadtviertel, dass Wohnungen teurer werden. Und ein weiterer Faktor, der in diese Diskussion mit reingehört, dass dieses schöne Wort Gentrifizierung, was da sehr oft fällt, wo wahrscheinlich auch nicht jeder weiß, was das bedeutet. Ich versuche es mal mit wenigen Worten zu beschreiben. Also Gentrifizierung meint, dass ein Stadtviertel langsam umstrukturiert wird, also dass es sich verändert. Man kann das in Frankfurt illustrieren, wahrscheinlich an so Gegenden wie Westend oder Nordend. Also man hatte da Viertel mit einer relativ gemischten Bevölkerung, mit Leuten, die zugezogen sind, die immer dort gewohnt haben, und durch schrittweise Aufwertung dieser Viertel, durch Ansiedlung von bestimmten Gewerbe, bestimmten Geschäften, werden dann Bewohner dieser Viertel, die sich dann im Zuge dieser Modernisierung und dieses ganzen Prozesses diese Viertel nicht mehr leisten können, werden verdrängt in Randgebiete der Stadt. So, diese verschiedenen Bewegungen finden halt zur gleichen Zeit statt. Wir haben diese Gentrifizierung, wir haben Leerstand von Gebäuden und ja, Spekulation auf verschiedene Häuser oder Immobilien. Und innerhalb dieser Situation gibt es dann Menschen, die sagen, okay, all diese verschiedenen Entwicklungen akzeptieren wir nicht und wir wenden uns kritisch dagegen und haben damit eine politische Motivation, also zusätzlich zu der Tatsache, dass dieser Raum eben leer steht und ungenutzt ist. Und man sagt dann, wir eignen uns diesen Raum an und innerhalb dieses Raumes versuchen wir aber auch kritisch mit diesen Prozessen umzugehen, die dort stattfinden, kritisch darüber aufzuklären und das Ganze eben auch zum Thema zu machen und zu verdeutlichen. Also eine Hausbesetzung, die durchgehalten werden würde. Und ich meine, es gibt in Frankfurt ja auch Beispiele für Gebäude, die besetzt wurden. Ich erinnere mich daran, als ich angefangen habe zu studieren, wurde damals auf dem Universitätscampus, das ist schon viele Jahre her, ein Gebäude besetzt, das sogenannte Institut für Vergleichende Irrelevanz. Und das ist momentan auch akut räumungsbedroht, da das jetzt von einer Frankfurter Immobilienfirma aufgekauft wurde. Und innerhalb dieses Gebäudes gibt es halt dieses Konzept Theorie, Praxis, Party. Also da finden Diskussionen statt. Da leben Menschen miteinander, versuchen gemeinsam auch diskriminierungsfrei, antisexistisch, gegen Rassismus, also all das auch zu leben, was ihre Ideale sind. Und solche Gebäude, die entstehen dann. Ja, das heißt, es ist schön, wenn es sowas gibt, was entsteht innerhalb der Stadt und dann auch versucht, einen Gegenpol herzustellen zu dem, was außenrum passiert.
Also es geht nicht nur um Wohnen, sondern wirklich auch um die Schaffung von Räumen, wo eben kritisches Denken Zeit und Raum findet. Also nicht nur um Wohnprojekte, gibt's wahrscheinlich auch, oder?
Ja. Die gibt es auch, ja. Da gibt's ja auch in Frankfurt, denke ich, auch einige Beispiele dafür. Und also das ist halt eben diese zwei Sachen, die man sieht. Also ich denke, wenn man an Hausbesetzung denkt, dann gibt es wohl diese Gebäude, die hier schon seit langer Zeit bestehen, in der so etwas gelebt und praktiziert wird. Und dann gibt es natürlich, wenn man jetzt Hausbesetzung hört, wohl auch die Motivation, das mit neuen Gebäuden wiederum zu tun, wohl auch als Gegenreaktion darauf, dass die Stadt das eben nicht verhindert, dass solche alternativen Räume, die bereits existieren, erhalten bleiben. Also Kulturstadt Frankfurt, die so weltoffen ist, ja, die es aber irgendwie dann nicht schafft, diese autonomen Schandflecke in ihrem Stadtbild, wie sie es gerne hätte, dann zu befürworten, zu erhalten und sich für sie einzusetzen. Und dass man dann in so einer Situation dann eventuell Gedanken entwickelt, dagegen vorzugehen und zu zeigen, jetzt guck doch mal, hier steht so viel leer, es gibt so viel Raum, der auch anders genutzt werden könnte. Und insofern gibt es dann wohl jenseits von dem, was bereits existiert, dann eben auch die Versuche, sich neue Räume anzueignen.
Jo, wir haben jetzt hier eine Menge Punkte gehört, die du angesprochen hast. Also ist ja ein buntes Paket. Wenn ich jetzt vielleicht nochmal an Anfang anfrage, also die eigentliche Problematik, wenn ich das richtig verstehe, es gibt einfach die sichtbare Situation, dass es da Personen gibt, die in einer schwierigen Wohnungssituation sind, also entweder keine Wohnung haben oder wirklich unter katastrophalen Bedingungen leben. Und es gibt auf der anderen Seite klar sichtbar die Situation, dass es Häuser gibt oder auch Wohnraum gibt, der nicht genutzt wird in dem Sinne, dass dort niemand wohnt oder dort keine Menschen drin sind und dort sozusagen nichts weiter passiert. Also zum Beispiel, wie wir uns das jetzt vielleicht naiv vorstellen können, dass das Spekulationsobjekte sind, die einfach dort stehen und der Spekulant darauf hofft, dass zu einem späteren Zeitpunkt da ein besserer Preis mit zu erzielen ist und deswegen da einfach das Billige ist, das Objekt einfach stehen zu lassen, nichts zu machen, anstelle da jetzt Leute drin wohnen zu lassen. Das ist so ein bisschen, verstehe ich das richtig, so der eine Punkt, woran sich sozusagen der erste Blick orientieren kann, warum überhaupt solche, die Frage des Hausbesetzens entsteht. Verstehe ich das richtig?
Ja, also ich habe da auch noch ein ähnliches Beispiel, an dem man das irgendwie auch illustrieren kann, also was mich an Freunde von mir erinnert, die ein Haus bewohnen, in der Nähe der neuen Europäischen Zentralbank, die gerade gebaut wird, also Ostend, Gallus, das sind so Viertel, da passiert das im Moment auch, diese Gentrifizierung, von der ich gesprochen habe. Das war ein Mietshaus, in dem in den letzten Jahren hauptsächlich Studenten-WGs drin waren, zum Teil aber auch junge Familien, die halt gerade ihre Kinder bekommen haben, und in diesem Haus wurde halt nicht mehr sonderlich viel gemacht an Renovierungsarbeiten. Also ich habe das immer mitbekommen, wenn da irgendwas kaputt gegangen ist, das brauchte zig Anrufe, bis dann da mal irgendwie ein Handwerker geschickt wurde, um dort irgendwas zu reparieren. Und im Laufe des letzten Jahres wurde dann halt begonnen, wenn die Leute ausgezogen sind, keine neuen Mietparteien reinzuholen in diese Wohnung, sondern die dann halt so ein bisschen notbedürftig diese Wohnung dann renovieren zu lassen. Und dieses Wohnhaus wurde jetzt verkauft an dieselbe Firma, die auch das Ivy gekauft hat, unter anderem. Okay. Und da entstehen jetzt Luxuswohnungen drin. Also die Leute, die jetzt noch drin gewohnt haben, Die haben da jetzt ein Angebot bekommen, also eine Abfindung, dass sie das Haus verlassen. Und innerhalb des nächsten Jahres wird das Luxus saniert, da wird dann das Dach runtergerissen, da kommt dann ein Luxus-Apartment rein. Und das wird dann nicht mehr finanzierbar sein, für Studenten oder für junge Familien in diesem Gebäude zu wohnen.
Du hast eben auch nochmal den Begriff Gentrifizierung genannt. Vielleicht erklären wir das nochmal genau, wo das ist. Du hast das vorhin schon definiert, dass es um die Veränderung von einer Situation in einem Stadtteil geht. Das heißt, dass dort andere Leute wohnen, dass dort andere Wohnungen oder Gebäude angesiedelt sind. Vorhin hast du nur von der Veränderung gesprochen. Die Situation, dass zum Beispiel jetzt Altbauten absichtlich leer stehen, um sozusagen die letzten verbleibenden Mieter da auch noch herauszubekommen, um dann eben schicke Sachen dorthin zu bauen, die mehr Rendite aus der Sicht des Immobilieninvestors versprechen. Das ist ja sozusagen nur eine Möglichkeit, was aus Sicht der Leute, die dort wohnen, eine Verschlechterung darstellt. Gentrifizierung meint das jetzt allgemein eine Veränderung der Situation in einem Stadtviertel oder eher eine spezielle Zuspitzung auf eine bestimmte, ja, wie soll ich sagen, Situation, dass eben Leute, die nur geringes Einkommen haben, dann eben auch keinen Wohnraum mehr finden, der für sie geeignet ist.
Ja, also ich denke mal, grundsätzlich kann man sagen, dass es dabei um eine Durchkapitalisierung von einem Viertel geht. Ja, also dass im Prinzip dieses Wohnen, was davor da stattgefunden hat, oder dieses Leben, das halt relativ preisgünstig war, erschwinglich für jedermann, also eine Miete, die man zahlen kann, Geschäfte, die nicht so teuer sind, die rundherum sind, also dass das alles durch eine Stückweite Aufwertung durch Ansiedlung neuer Geschäfte, weiß nicht, schicker Boutiquen, selbst wenn Studenten in so ein Viertel kommen, ja, das muss man halt auch sagen, dann beginnt das damit, dass so ein Viertel, also wenn man sagt, das ist ein Arbeiterviertel, prekäre Situation, es ist günstig für Studenten finanzierbar, das ist der erste Schub, der kommt, das sind die Studenten, dann kommen ein paar schicke Läden dazu und dann wird dieses Viertel attraktiver auch für andere Menschen. Und das ist ja ein schleichender Prozess, das ist ja nichts, was irgendwie von heute auf morgen passiert, aber was halt insgesamt stattfindet, ist eben, dass immer teurere Dinge dort angesiedelt werden in so einem Gebiet und die Menschen, die davor dort gelebt haben, die sich das leisten konnten, können es dann eben nicht mehr. Also das ist ja sowas, ich weiß nicht, man kann da wahrscheinlich schwer sagen, dass das wirklich so einer eindeutigen Kontrolle und einer eindeutigen Vernunft unterliegt, was da passiert. Also das ist ja irgendwie, wie Marx das sagt, so hinter dem Rücken der Akteure vollzieht sich da so ein Prozess, ja, also relativ ohnmächtig. Man kriegt das gar nicht so mit, was da eigentlich los ist, wenn man da lebt.
Ja, da wäre ich mir jetzt nicht ganz so sicher, weil ich meine, was wir jetzt eben ein bisschen gefunden haben.
Ein autonomes Zentrum dazwischen drin, wo dann Kapitalismuskritik betrieben wird und man dann vielleicht auch ein bisschen diese Prozesse erklärt, könnte ja unter Umständen die Anwohner innerhalb dieses Viertels auch motivieren, dagegen zu protestieren und zu sagen, das lassen wir nicht zu, was hier gerade los ist.
Das ist, führt natürlich jetzt eine andere Dimension ein, weil die Situation, dass sich bestimmte Stadtviertel in einer Umwandlung befinden, also diese Geschichten kennen wir ja auch schon ja seit Jahrzehnten, zum Beispiel auch aus großen Städten wie London oder Berlin. Also konkret in Berlin die Situation, wie sie sich in Kreuzberg entwickelt hat oder jetzt in Tempelhof oder auch im Prenzlauer Berg, der ja auch zum Beispiel ein Beispiel war, dass nach der Wende dort sozusagen das relativ günstig war zu wohnen und inzwischen die Situation sich auch deutlich geändert hat. Also da auch die Mieten anziehen. Auch für Tempelhof gilt das, gerade wo jetzt auch der Flughafen sozusagen nicht mehr als Flughafen genutzt wird. Das sind ja schon Veränderungen, die wir schon seit Jahrzehnten sehen können. Also das ist ja jetzt insofern keine fantastische Überraschung oder jetzt eine Neuigkeit der letzten 5 oder 10 Jahre, sondern das findet ja schon sehr lange statt. Also insofern ist der eine Punkt, den du jetzt ansprichst, dass es da eine Bewusstseinsmachung gibt oder auch was dagegen zu unternehmen. Weil wenn man den Ding seinen Lauf lässt, dann wird es immer irgendwann statt Teile geben, die cool sind, weil da die Leute Künstler, Studenten, Kreative sind, die sich ja vielleicht ein bisschen was einfallen lassen, nicht so viel Geld haben. Und dann zieht natürlich auch eine etwas betuchtere Schicht hinterher, weil sie dieses Ambiente schätzt. Das heißt, eine entscheidende Frage ist jetzt, wenn ich das richtig verstehe, so ein bisschen eine politische. Also inwieweit lassen wir diesen Prozess einfach geschehen, der mit Stadtvierteln einfach mehr oder weniger fast von alleine funktioniert. Also wir haben da viele Beispiele in der Vergangenheit. Oder ist es da möglich, durch sozusagen eine politische Intervention oder eine politische Positionierung da auch zu sagen, okay, wir wir versuchen das in dem bestimmten Sinne sozusagen diese Entwicklung abzuwenden oder zu verzögern oder umzuleiten oder was sind da die Ideen oder Konzepte? Oder was sagt ihr dazu?
Ich bin noch an einem Satz von dir hängen geblieben.
Ja.
Es war der Satz, dass dann sozusagen die betuchteren Leute einfach hinterherziehen, weil eben dieses Viertel irgendwie, weil da eben viele Kreative leben und viele Geschäfte aufgemacht haben, viele Kneipen, die eben nicht irgendwelche Ketten sind, sondern halt irgendwie originelle kleine Läden in Privatbesitz. Was ich denke, was nochmal ein wichtiger Punkt ist, ist auch die systematische Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen. Also das ist, glaube ich, noch nicht genannt worden jetzt gerade. Das ist, glaube ich, soweit ich es verstanden habe, auch ein Merkmal so der Gentrifizierung, dass eben Wohnungen, die ursprünglich Mietwohnungen waren, wo jeder erstmal, gut klar, der sich eben diese Miete leisten kann, reinziehen kann und dass es dann systematisch eben einen Umbau gibt zu Eigentumswohnungen, also dass man sich die Wohnung wirklich nur noch kaufen kann, also was ja auch klar bedeutet, dass eben keine Studenten da einziehen können, selbst wenn sie mehr Miete zahlen könnten als vorher beispielsweise, können sie sich nicht gleich ein Haus kaufen oder eine Wohnung kaufen. Also ich glaube, das ist noch ein ganz wichtiger Punkt.
Beziehungsweise, wenn da jetzt jemand gut betuchtet ist und sagt, ey, das will ich für meine Alterssicherung, kaufe ich mir so eine Wohnung da und vermiete die erstmal die nächsten 20, 30 Jahre, dann ist das ja natürlich eine Lösung, dass da auch Mieten möglich sind, aber die werden natürlich höher sein als vielleicht also wenn da sozusagen noch ein Eigentümer dazwischen ist, der jetzt auch eine gewisse, wie soll ich sagen, Rendite sich auch erwartet, ja, dass da auch ein bisschen was mal rauskommen soll, als wenn er jetzt das Haus nur selbst gebaut hätte. Aber meine Frage an unseren Gast oder meine Aussage wäre, ist das denn das politische Ziel so, oder gibt es da überhaupt eine Zielsetzung gegen diese Mechanismen, die wir offensichtlich sehen und die auch stattfinden und nicht erst seit heute, da sozusagen auch einen politisch gewollten Riegel vorzuschieben? Ja. Gibt es da Beispiele?
Ja, ist ja ganz interessant. Ich kam da jetzt gerade wieder auf den Gedanken, als du da auch angefangen hattest, von wegen mit Berlin, also was in Berlin da los ist, habe ich auch keine Ahnung davon, ja. Also das, man bekommt irgendwie schon so mit, was in der eigenen Stadt so passiert. Und die Frage ist halt, wenn man diese Prozesse wahrnimmt, wo du ja auch gerade gesagt hast, zu Recht, dass das schon immer so stattgefunden hat und schon überall. Also wie dieses Bewusstsein davon, dass das schon immer so lief, überhaupt erstmal geschaffen werden kann. Und wie man dann das auch kritisieren kann, kollektiv, und kollektiv auch sagen kann, das wollen wir so nicht mehr haben. Also das ist schon mal so eine Frage. Dafür muss man sich natürlich erstmal so Geschichte von Stadtentwicklung wahrscheinlich auch irgendwie aneignen, um irgendwie auch sagen zu können, es ist jetzt nicht so, ich ziehe jetzt in diese Stadt zum Studieren und gehe danach halt weg und kümmere mich einen Scheißdreck drum, auf gut Deutsch gesagt, was hier passiert. Und die anderen kümmern mich auch nicht. Ich ziehe hier mein Ding einfach so durch. Also das müsste erstmal weg. Und dann, wenn ich sage, sich die Geschichte einer Stadt anzueignen, also das wusste ich selbst zum Beispiel bis vor kurzem noch überhaupt nicht, bis ich bei einer Veranstaltung war zum Häuserkampf in den 60er Jahren. Und dann damals aus der Hessenschau wurde da ein Bericht gezeigt von damals, und als es um den Häuserkampf im Westend ging, war es ja auch so, dass dort von vielen Studenten Häuser besetzt wurden und dass viele Anwohner das auch unterstützt haben, weil sie selbst aufgrund dieser Stadtentwicklung Angst hatten, dass sie im hohen Alter ihre Wohnungen verlieren, dass sie die nicht mehr bezahlen können, und sich dann dort halt auch diesen Protesten angeschlossen haben. Und damals hat beispielsweise die SPD, auch wenn es wahrscheinlich mehr scheinheilig war als ernst gemeint, hat dieses böse Wort Kommunalisierung von Stadtboden in den Mund genommen. Also das war zum Beispiel schon mal ein anderes Modell, also innerhalb dieser Form von Politik, wie wir sie heute haben, wo man als sagen könnte, der Stadtboden ist nichts, was ein Spekulationsobjekt von irgendwelchen internationalen Investoren oder Privatleuten ist, sondern das ist ein kommunaler Boden. Und da ist auch diese Frage nach einer anderen Politik, ist eben die Frage nach dem Recht auf Stadt. Weil, was wir ja eben auch gehört haben von Jule, da kommen die schicken Läden, oder was du gesagt hast, dann ziehen betuchte Leute nach, wenn da Künstler sind und so. Dieses Recht, diesen Benefit, also diese ganzen Vorteile der Stadt auch genießen zu können, die Bildungseinrichtungen zu besuchen, dieses blühende Stadtleben, das ist ein Recht, das jedem zusteht. Und deshalb also so eine Idee, dass man halt sagt, das darf nicht sein, dass der Stadtboden irgendwie ein Kapitalobjekt ist, also dass man sich das aneignet als Privateigentümer, um dann daraus Profit zu schlagen, die Mieten zu steigern und damit aber ein Riesenpublikum, also ein Riesenwust an Menschen, ja, dann ausschließt von all diesen Vorzügen, die die Stadt einem bieten kann, das Leben in der Stadt, also dass die dann an die Randbezirke gedrängt werden. Also dem müsste man einen Riegel vorschieben, das ist ganz klar. Und da ist dann halt die Frage, die sich für mich stellt und wo ich auch denke, das ist eine Frage, die halt mit der Hausbesetzung eben auch aufgeworfen wird. Und da geht es dann auch ganz klar um Eigentumsverhältnisse. Ja? Also kann es sein, dass so Wohnraum oder überhaupt Gebäude in dem Sinne Privateigentum sind, dass da jemand mehr und mehr Profit rauspresst, obwohl es Menschen gibt, die gerne dort leben würden, in so einem Haus auch leben und zusammenleben erzeugen, die Stadt zum Blühen bringen, ja, eine gemeinsame Kultur entwickeln. Also was ist da wichtiger? Also ich halte es auf jeden Fall für wichtiger, dass Menschen gemeinsam und solidarisch in der Stadt leben und neue Formen des Zusammenlebens entwickeln und nicht, dass irgendwoher irgendeine große Investmentfirma kommt, die kein Interesse an diesem Objekthaus hat, als einfach Profit rauszupressen.
Also du sprichst ja jetzt ein Konzept an, das ja insofern nicht ganz unbekannt ist. Also wenn es in vergangenen Jahrhunderten sowas wie eine Allmende gab in Dörfern, wo sozusagen ganz klar war, es gibt da Flächen, die für eine allgemeine Nutzung durch jedermann vorgesehen sind und die sozusagen da keinen persönlichen Eigentümer hatten, dann ist das ja was auch hier in unserer Gegend sozusagen auch schon mal funktioniert hat. Also das ist ja nicht sozusagen, war ja nicht immer alles im Privatbesitz. Eine strategische Frage, die sich der Methode mir natürlich schon ein bisschen auftut, wenn wir sagen, es geht ganz klar um eine politische Fragestellung, also um eine Entscheidung der Personen, die in der Stadt wohnen, die sagen hier, wir möchten gerne, dass zum Beispiel in bestimmten Gegenden gewohnt werden kann zum Wohnen und nicht gewohnt werden kann, um Mieten zu erzielen, um Profit von einzelnen Personen oder einzelnen Investoren zu erzielen. Wenn es wenn das Ziel ist, so ein politisches Bewusstsein und auch so eine politische Entscheidung herbeizuführen, dann stellt sich mir ein bisschen die Frage, wenn da Hausbesetzer sind, die setzen neben eine ganz, ich sag mal, ganz handfeste, vielleicht sogar gewalttätige, aber auf jeden Fall handfeste Methode, nämlich durch persönliche Präsenz als Aktion wählen sie. Die Frage, die sich mir stellt, ist es jetzt so, dass es erst darum geht, ein politisches Bewusstsein zu schaffen, um dann, falls das nicht geht, sozusagen auch persönlich vor Ort etwas zu unternehmen? Oder ist es eher so, dass persönlich jetzt vor Ort was unternommen wird, also im Sinne einer Hausbesetzung, um dann eine politische Diskussion anzustoßen? Was ist da so das Selbstverständnis von Hausbesetzern? Ich habe keine Ahnung.
Also ich würde ja erstmal sagen, wenn du sagst, okay, so eine Besetzung hat was irgendwie was Gewaltvolles. Ja? Klar, man bricht eine Tür auf, geht dann da rein und nimmt sich das. Aber wenn man diese Frage der Gewalt stellt, dann sehe ich das eher so, dass das umgekehrt ist. Ich sehe das eher so, dass man sich der Gewalt aussetzt. Weil was tut man denn? Ja, man ist unbewaffnet. Man hat keinerlei Macht innerhalb dieses gesamten Betriebes, in dem wir uns befinden. Das heißt, eigentlich setze ich mich in dem Moment aufgrund der Politik, die ich für richtig halte, schutzlos dieser Gewalt aus, die dann auf mich einwirken wird, weil sie halt im Sinne dieses Eigentumsrechtes ja, an diesen Gebäuden auf mich einschlagen wird. Das heißt, es ist ja ein Versuch, was Besonderes innerhalb dieses Stadtkontextes herzustellen, ein autonomes Zentrum, in dem eine Diskurs stattfindet, den man sonst nicht kennt. Also man versucht innerhalb dieser Allgemeinheit was Besonderes zu etablieren und in dem Moment, finde ich, in dem dann sowas geräumt wird oder so, spürt man ja die Gewalt der Allgemeinheit. Also ich sehe das eher so rum. Also
gut. Okay. Wie gesagt, ich bin nach wie vor noch ein bisschen ratlos, was da jetzt Ursache und Wirkung ist. Also ob jetzt wirklich so eine Hausbesetzung eher Ergebnis einer langwierigen und ergebnislosen politischen Diskussion ist oder ob die Besetzung sozusagen erst diese Diskussion anstoßen soll. Knifflige Frage.
Also ich finde ja, wir könnten mal Früchte des Zorns fragen.
Früchte des Zorns, das hört sich aber gefährlich an.
Also ich glaube, die sagen auch ganz gut, ich glaube, die sagen auch, also die geben ganz gut nochmal eine Antwort vielleicht drauf, weil das Lied heißt auch Unser Haus, geht auch um Hausbesetzungen und ist deswegen vielleicht ein bisschen erhellend für uns. So, das war Früchte des Zorns. Nochmal, damit keiner das jetzt missversteht und denkt, das waren die Tonsteine Scherben. Also wir haben jetzt ein bisschen über Hausbesetzungen gesprochen, welches Ziel man verfolgt, wenn man ein Haus besetzt oder verfolgen könnte, welche Motivation es gibt. Auch ein bisschen über Stadtentwicklung haben wir gesprochen, Gentrifizierung als Schlagwort. Und jetzt gibt es natürlich einen Grund, warum wir das zum Thema gemacht haben heute. Denn vergangenen Freitag, das war der 30.11. gab es eine Besetzung hier bei uns in Frankfurt in der Schumannstraße 2. Entschuldigung. Und anschließend auch eine spontane Demo dazu. Träger davon sozusagen das Bündnis Wir nehmen uns, was wir brauchen. Passt ja auch so ein bisschen dazu, was wir gerade auch schon inhaltlich gesprochen haben. Wir nehmen uns, was wir brauchen und akzeptieren diesen Leerstand nicht, der in der Stadt sich irgendwie breit macht, obwohl wir betroffen sind von viel zu hohen Mieten und vor allem von keinen Räumen, in denen man kritisch diskutieren kann, vielleicht auch kapitalismuskritisch diskutieren kann. Jetzt natürlich die Frage, ich glaube, Steven war auch dabei, könnte uns darüber ein bisschen was erzählen. Wir haben hier auch die Pressemitteilung vorliegen von der Polizei Frankfurt, richtig, Michael?
Jo, also ich habe hier vorliegen die Presseinfo der Polizei in Frankfurt, die jetzt auch aus ihrer Sicht mal schildern, was da so passiert ist. Ich lese das einfach mal vor. Also am 30.11.2012, Innenstadt, kurzzeitige Hausbesetzung Frankfurt. Am heutigen Nachmittag haben ca. 30 bis 40 Personen ein leerstehendes Haus in der Schumannstraße besetzt. Möglicherweise stand der Protest in Zusammenhang mit der Diskussion um bezahlbaren Wohnraum für Studenten. Den Besetzern wurde durch die Polizei die Rechtswidrigkeit ihres Handelns verdeutlicht. Nach mehrmaliger Aufforderung, das Objekt wieder zu verlassen, wurde die Räumung angedroht. Schließlich verließen alle Personen gegen 19 Uhr freiwillig das Haus. Kurz darauf versuchten einige Personen erneut in das Objekt zu gelangen. Dabei kam es zu einer kleineren Rangelei, bei der sich ein Polizeibeamter eine leichte Verletzung zuzog. In der Folge kam es zu einer Spontandemonstration in der Innenstadt, in der etwa 60 bis 70 teils alkoholisiert Personen teilnahmen. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Des Weiteren kam es im Verlauf des Aufzugs zu Sachbeschädigungen. Dabei wurde an mehreren Streifenwagen der Stadtpolizei sowie der Landespolizei die Reifen zerstochen. Die Polizei stellte die Personalien von zwei Personen fest, die versucht hatten, Beamte körperlich anzugreifen. Letztendlich hatte sich der Aufzug gegen 22 Uhr an der Hauptwache aufgelöst. Jo, das sagt die Pressestelle der Polizei Frankfurt. Das ist also deren Darstellung der Geschehnisse. Aus deren Sicht ist das so passiert. Das ist jetzt natürlich zu kurz zusammengefasst. Die können das natürlich auch noch ausformulieren. Aber jetzt gibt es auch eine Darstellung von Personen, die da wohl auch vor Ort waren, die sich da ein bisschen anders liest. Und ja, teilweise, ja, wie immer liegt dann wahrscheinlich die Wahrheit wohl irgendwie zwischendrin, oder?
Ja, fragen wir mal Steven, was er sagt, ob die Wahrheit dazwischen drin liegt oder ob er vielleicht eher sagt, nee, so hat sich das gar nicht zugetragen. Interessiert mich auch. Ich war auch am Wochenende nicht da und habe das Ganze gar nicht mitbekommen. Steven, möchtest du dazu was sagen?
Also der Fairness halber, da ich ja da war als Teilnehmer, ja, und da deshalb auch nicht so involviert war, sage ich mal, in die Pressestelle von Seiten derer, die das jetzt mit organisiert haben, diese Veranstaltung, dort aber auch eine Pressemitteilung zu den Geschehnissen des Tages herausgegeben wurde. Und wenn wir jetzt schon von zwei Seiten sprechen, wäre es vielleicht sinnvoll, die Darstellung der anderen Seite genauso vorzulesen.
Ja, absolut, ja? Finde ich fair. Absolut fair.
Gut, dann lese ich das jetzt auch mal vor. Im Anschluss an die Beendigung einer Hausbesetzung in der Schumannstraße 2 kam es am heutigen Freitag, den 30.11.2012, zu einer Vielzahl an polizeilichen Übergriffen gegen Besetzerinnen, Demonstrantinnen und Passantinnen. Wir dokumentieren hiermit eine unvollständige Liste an Übergriffen und Rechtsbrüchen. Noch während sich die Besetzerinnen der Schumannstraße im Haus aufhielten, bildete sich eine spontane Solidaritätsdemonstration vor dem Haus. Die Polizei löste diese Demonstration sofort auf. Dies stellt einen klaren Verstoß gegen das Versammlungsrecht dar. Zur Durchsetzung der Auflösung kam es zu mehrfachen Schlagstockeinsätzen gegen Demonstrantinnen. Dabei erlitten mehrere Personen leichte Verletzungen. Nachdem die Besetzerinnen das Haus freiwillig verlassen hatten, bildete sich ein erneuter Demonstrationszug. Dieser wurde zunächst durch die Polizei gestoppt. Hierbei kam es erneut zu mehreren Schlagstockeinsätzen. Als sich die Demonstration schließlich in Bewegung setzen durfte, wurde sie über ihre komplette Länge hinweg von einem Polizeispalier begleitet und abgefilmt. Ein Vorgehen, das mittlerweile mehrfach vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt worden ist. Während der gesamten Demonstration fielen die Polizistinnen der Bereitschaftspolizei sowie der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit BFE 58 der Frankfurter Polizei durch ständige Provokationen auf. Immer wieder wurden Demonstrationsteilnehmerinnen beleidigt und anlasslos weggestoßen. Zudem wurde vor der Europäischen Zentralbank erneut mehrere Menschen durch Schlagstockeinsätze und Faustschläge verletzt. Nachdem die Demonstration sich an der Hauptwache auflöste, kam es zu offenen gewalttätigen Übergriffen durch die BFE 58. So wurden mehrere Personen beim Verlassen der Demonstration durch BFE-Einheiten angegriffen und in die B-Ebene der Hauptwache gezerrt. Eine Person wurde vorübergehend festgenommen und gewaltsam in die Verkaufsräume des KFC-Restaurants in der B-Ebene verbracht. Anwesende Sanitäterinnen, die den Übergriff beobachteten und eine medizinische Erstversorgung durchführen wollten, wurde der Zutritt zum Laden verwehrt. Die vorübergehend festgenommene Person konnte somit über die gesamte Dauer ihrer Durchsuchung, die teilweise in Lagerräumen des KFC stattfand, nicht versorgt werden. Auch bei allen anderen Übergriffen wurden die Sanitäterinnen durch die BFE 58 an der Versorgung der Verletzten gehindert. Im KFC wurde eine andere Person ebenfalls von 4 Polizisten aus der Kassenschlange gezogen, gewaltsam zu Boden gedrückt, mit dem Knie im Nacken auf dem Boden fixiert und anschließend mit Kabelbindern gefesselt. Anschließend wurde sie ebenfalls in die Lagerräume des KFC geführt, wo sie über längere Zeit festgehalten wurde. Eine weitere Person wurde ins Krankenhaus gebracht, nachdem sie einen Schlagstock auf den Kopf und einen Faustschlag ins Gesicht erlitten hatte. Bei der ärztlichen Untersuchung wurde eine Schädelprellung und eine Nackenstauchung festgestellt. Sowohl die Einsatzleitung als auch die ungekennzeichneten und vermummten BFE-Einsatzkräfte verweigerten geschlossen die Herausgabe von Namen oder Dienstnummern. Als die Polizei vorübergehend die gesamte B-Ebene sperren ließ, bedeutete dies, dass zeitweilig über 300 Personen, die Mehrheit von ihnen unbeteiligte Passantinnen, in der B-Ebene eingeschlossen waren. Auch gegen unbeteiligte Passantinnen setzte die Polizei Schlagstöcke ein. Für diese Sperrung bestand zu keiner Zeit irgendein Anlass. Und es kommt noch ein Zitat des Sprechers dieses Arbeitskreises, die das verfasst haben. Die Maßnahmen der Polizei, besonders im Anschluss an die Auflösung der Demonstration, verstoßen offensichtlich gegen das Versammlungsgesetz, welches das Verlassen einer Demonstration zu jeder Zeit sicherstellt. Die offen gewalttätigen Übergriffe, die sich dabei ereigneten, stellen selbst für Frankfurter Verhältnisse eine besondere Eskalationsstufe dar.
Ich verstehe dich richtig, das ist jetzt von der Webseite von den Leuten, die sich als Wasteland bezeichnen.
Genau.
Ja, weil ich habe auch noch mal ein bisschen gestöbert gehabt und habe von denen auch eine Pressemitteilung gefunden, die sich teilweise ein bisschen anhört. Ich erzähle jetzt erstmal nur den ersten Absatz davon. Pressemitteilung zur Räumung. Das Haus in der Schumannstraße, das heute am 30.11. von der Gruppe Wasteland und weiteren Personen besetzt wurde, ist gegen 19 Uhr gewaltsam von der Polizei geräumt worden. Mit der Besetzung des seit einigen Jahren leerstehenden Gebäudes des ehemaligen Amtsgerichts sollte auf die Gentrifizierungspolitik der Stadt aufmerksam gemacht werden. Ich halte jetzt hier mal an, also offensichtlich gibt es ja auch verschiedene Darstellungen beziehungsweise auch verschiedene Interpretationen der Geschehnisse, die dort vor Ort waren. Uns wird natürlich auch ein bisschen interessieren, du warst jetzt auch selber konkret und hast auch sehen können, was da passiert ist. Erzähl uns doch mal ein bisschen, jetzt vielleicht nicht nur die harten Fakten, also wer da wann wie gegangen, gekommen, sonst was gemacht hat, sondern wie war denn da auch so die Stimmung, wie war da die Situation, wie kann es dazu kommen, dass dann plötzlich da gerempelt wird oder noch mehr gemacht wird. Also vielleicht muss ich dazwischen sagen, unsere Hörer, also ihr als Hörer könnt euch auch gerne nochmal selber schlau machen, wenn ihr in YouTube unter dem Thema 30. November Hauptwache mal stöbert, werdet ihr ein Video finden, wo man ein bisschen sehen kann, dass ein paar Personen an der Hauptwache versammelt sind. Man kann nicht viel sehen, man hört ein paar Rufe, man sieht dort Personen rumstehen und man sieht nicht viel genau, aber kriegt ein bisschen den Eindruck, wie groß oder wie klein das gewesen sein könnte. Trotzdem jetzt so ein bisschen die Frage an dich, wie war denn deiner Einschätzung nach oder wie hast du das denn wahrgenommen, was dort vor Ort passiert war?
Ja, deshalb habe ich auch gesagt, ich lese erstmal diese Pressemitteilung vor, die da rausgegeben wurde, weil du ja auch die von der Polizei vorgelesen hast, da ich das schon an diesem Tag selbst als so ein Problem wahrgenommen habe, dass eigentlich in dem Moment, ja, also diese politische Besetzung, die findet statt mit einem bestimmten Hintergrund. Klar, die Stadt Frankfurt fährt da eine harte Politik, dass da geräumt wird, dass das auf jeden Fall nicht besetzt bleibt. Und dann entwickelt sich das Ganze dann zu einer Konfrontation zwischen Polizei, Besetzern, Demonstranten. Ja. Und ich habe selbst damit große Schwierigkeiten gehabt, ja, irgendwie mit dieser Situation klarzukommen, dass dann diese Form von Eskalation dann stattfindet. Also anstatt halt das Thematische, also den politischen Grund dieser Besetzung eigentlich weiterhin im Zentrum zu haben, dass es dann halt zu dieser Aufhetzung kommt in der Situation. Ich meine, ich persönlich habe es so wahrgenommen, ich bin um 19 Uhr, also kurz vor 19 Uhr da rausgegangen, weil es seitens der Polizei die Zusicherung gab, wenn wir vor 19 Uhr rauskommen, werden keine Personalien festgestellt und wir können gehen. Ja, also das war die Vereinbarung. Und dann sind wir um 19 Uhr da auch rausgegangen und ich kam da an mit einer Freundin von mir und das Erste, was halt war, was wir gesehen haben, war halt ein Gerangel und selbst wir, die wir gerade rausgegangen sind, wurden halt rumgestummt. Ja, und klar, es war eine aufgeheizte Situation und wir wurden körperlich angegangen und habe dafür auch keinen Grund gesehen, weil wir uns an die Vereinbarung gehalten haben in dem Moment. Und naja, im Zuge der Demonstration, die dann stattgefunden hat, also diese Ereignisse während der Demonstration bis zur Hauptwache, dass es dort Schlagstockeinsätze gab oder ähnliches, habe ich direkt nicht mitbekommen, weil ich nicht am vorderen Ende der Demonstration war, sondern am hinteren Ende. Und mich eher teilweise mit Einsatzkräften darüber unterhalten habe und sie gefragt habe, ob sie eigentlich wissen, warum sie hier sind, ob sie aus Frankfurt kommen, ob sie die Mietsituation hier kennen, ob sie wissen, warum ein leerstehendes Haus besetzt wird. Und habe das eher auf diese Art und Weise versucht, mit den Beamten zu klären. Und ich halte das halt, ja, ich halte das für schwierig, ja, für echt ein Problem, dass dann dieses politische Thema im Prinzip so entpolitisiert wird und dann in diese Gewaltschiene reinläuft. Aber wenn man sieht, also was bei der Hauptwache passiert ist, die Demonstration wurde aufgelöst und ein paar Grüppchen sind weggegangen und auf einmal geht's halt wieder los mit Gerangeleien. Man sieht Schlagstockeinsatz und wir sind dann auch, ich bin dann auch mit runter in die Hauptwache gerannt, nachdem ich gehört habe, da wurde jemand irgendwie mit einem Schlagstock zusammengeschlagen und das haben zwei gute Freunde von mir direkt gesehen. Also denke ich, das hat so stattgefunden, ja, wie das in der Pressemitteilung steht. Und bin dann damit runter und dann wurde da eben diese Kette gebildet und es war dann halt eine aufgeheizte Situation, so 10 Meter Abstand zwischen den Polizisten, den Demonstranten und klar ist, die Demonstranten dann gegen die Polizei Dinge rufen und die Polizei steht dann halt dort und ja, befolgt ihre Befehle. Ja, es ist.
Ja, also das ist natürlich, vielleicht muss man da auch ein paar Sachen erläutern, was jetzt vielleicht deiner Erfahrung entspricht, aber nicht jedermann ist zum Beispiel dafür geeignet oder sieht sich das als seine persönliche Methode, zum Beispiel in so einer Demonstration oder gar Hausbesetzung da an vorderster Front zu sein. Wenn wir jetzt davon Rangeleien oder stärkeren Sachen sprechen, das kann sich schon aufschaukeln. Also wenn man sich vorstellt, da sind ein paar Personen, ich sage jetzt gar nicht, welche der involvierten Seiten, die ein bisschen größer, kräftiger sind und stellen sich relativ deutlich, was weiß ich, nah also näher als jetzt man vielleicht auf dem Bürgersteig oder so nebeneinander steht, stellen sich nah vor jemanden hin und bleiben da erstmal stehen. Also wenn ich mich jetzt zum Beispiel deutlich, was weiß ich, mit nur 20 Zentimeter Abstand vor dir hinstelle oder 30 Zentimeter, dann würdest du das unter Umständen auch als Provokation empfinden, weil das ist jetzt kein standardmäßiges soziales Verhalten. Und insofern kann schon allein nur sich dahin zu stellen und stehen zu bleiben, schon ein sehr unangenehmes Gefühl, eine unangenehme Stimmung erzeugen. Also egal auf welcher Seite. Das heißt, das ist schon allein durch so eine Aktion, die erstmal überhaupt keinen Körperkontakt und überhaupt kein aggressives Vorgehen ist, also rein defensives nur da stehen, das kann schon eine Stimmung sehr, wie soll ich sagen, sehr, sehr unangenehm gestalten. Und dann kann natürlich noch in dem nächsten Schritt, kann man davon ausgehen, dass nicht jeder super trainiert ist und in solchen Situationen locker bleibt oder kühlen Kopf bewahrt, sondern dann sind vielleicht auch manche Personen, die da, naja, denken, jetzt müssen sie irgendwas tun und dann zu irgendwelchen Handlungen sich verleiten lassen. Das heißt, dass es dann zu so einer hochgeschaukelten Situation kommt, wie du eben beschrieben hast, das kann man schon nachvollziehen, wenn da viele Leute auf engem Raum sind und die eigentlich was ganz anderes wollen.
Ja, klar.
Ja, also ich denke auch vor allem, wenn die eine Seite sozusagen wirklich auch bewaffnet ist, das muss man ja einfach dann auch sagen, ich meine, klar, das ist die Staatsgewalt, kann man legitimieren, kann man vielleicht auch nicht legitimieren, weiß ich nicht, müsste man vielleicht in einer anderen Sendung nochmal drüber diskutieren, ist ja auch ein sehr umstrittenes Thema, auch gerade die Vermummung von Einsatzkräften. Ich kann mir schon vorstellen, dass das auch ein bisschen Angst macht, wenn man sein Gegenüber nicht mehr erkennen kann. Also ich erinnere mich noch ganz gut an die Blockupy-Aktionstage. Und da gab es ja auch einige Einheiten, die wirklich nicht mehr erkennbar waren. Also weder mit Dienstnummer noch irgendwie, also nur, wirklich nur noch die Augen, die da sichtbar geblieben sind. Also sowas macht, denke ich, auch Angst. Und da ist man dann auch von vornherein, glaube ich, ein bisschen adrenalingeladener, als man das vorher noch war, denke ich.
Ja, also insofern ist natürlich aus Sicht der Polizei, die da sozusagen jetzt nur eine Situation geklärt hat, nämlich dass da ein Eigentümer ist, der sein Haus da hat und sagt, ey, da sind jetzt Leute drin, die haben da eigentlich nichts drin zu suchen. Und die Frage, ob die da rein dürfen oder nicht, ist ja auch relativ klar, wenn er da der Eigentümer ist und sozusagen da jetzt in diesem Sinne um Hilfe bittet oder bittet, das zu klären, dann ist da für die Polizei die Lage, also ich sag mal die inhaltliche, die Rechtslage oder das, was sie jetzt da tun können und sollen, auch relativ klar. Also es ist ja jetzt nicht so, dass sie da hingekommen sind, um eine politische Diskussion zu führen.
Ja, die Polizei ist ganz klar ist Exekutivgewalt, ja, die ist da, um auszuführen, die nimmt Befehle entgegen. Aber selbstverständlich, denke ich, kann man diesen Herren, diesen vermummten Herren vom Schwarzen Block, also den BFE-Einheiten der Polizei halt schon auch mitteilen, dass es um ein politisches Thema geht und man kann ihnen halt auch schon mitteilen, was man davon hält, dass sie sich so autoritär fügen in das, was sie da tun. Und ich meine, also selbst allein diese Tatsache, ja, dass man es ja durchaus merkt und spürt, dass da manche auch Bock drauf haben. Ja, also wenn unten auf der B-Ebene ein Polizist dann anfängt, seinen Schlagstock da zu schwingen, wie in irgendeinem schlechten Ninja-Film. Dann haben zwei Kollegen haben ihn zurückgehalten, ja, wahrscheinlich, weil so viele unbeteiligte Passanten nebendran standen, die mit ihren Handykameras mitgefilmt haben. Ja, oder wenn man das Grinsen in manchen Gesichtern sieht, dann hat man schon das Gefühl, die befolgen teilweise nicht nur Befehle, sondern die haben da auch Bock drauf. Ja, also insofern ist das nicht nur so, dass das nur Autorität ist. Ja, also ich weiß nicht, ich finde das schwer, das zu diskutieren. Und
also ich muss sagen, wir können feststellen, dass auf beider Seite sozusagen auch bei Demonstranten da manchmal Personen dabei sind, die, naja, vielleicht jetzt auch in irgendeinem Sinne motiviert sind und sozusagen manchmal auch nicht ihr persönliches Verhalten bis letzten Endes unter Kontrolle haben. Du wolltest dazu noch was sagen?
Ich meine, was man so merkt, ne? Also wir kommen jetzt hier in so eine Debatte über diese Situation rein, die da stattgefunden hat, die meiner Meinung nach halt schon wieder genau das Problem reproduziert, was du in dieser Situation auch hattest, ja. Du kannst nicht sagen, wer hat angefangen und wer hat wie provoziert, weil das wahrscheinlich von beiden Seiten ausgeht mit dieser Provokation und das halt einfach Mist ist, ja. Also es sind halt diese Verhältnisse, in denen wir leben, innerhalb der diese beiden Fronten halt notwendigerweise auftreten, wenn diese politische Frage nicht geklärt wird. Und also diese politische Frage, die ja angestoßen wird damit. Die Frage ist halt, ob so Demonstrationen und so Eskalationen, die dann stattfinden, zum Beispiel an der Hauptwache, erzeugen die öffentliches Bewusstsein dafür? Also sind das geeignete Methoden, um dieses Thema Gentrifizierung, das Thema Häuserkampf, um das in die Öffentlichkeit zu bringen? Oder kommt dann dabei nur raus, die eine Seite sagt, die Chaoten haben Polizeireifen abgestochen und Beamten verprügelt und die andere Seite sagt, ja, die Polizei hat mit Knüppeln geschlagen. Ist halt die Frage, ob das für das politische Thema was bringt.
Das wäre eigentlich genau meine Frage gewesen, ob jetzt so eine Situation, wo sozusagen die Polizei nicht dorthin gekommen ist, um eine politische Diskussion zu führen, sozusagen Politiker ja nicht vor Ort sind, zum anderen die Hausbesetzer im weitesten Sinne auch anerkennen müssen, also einfach zur Kenntnis nehmen müssen, dass das nicht der Ort für eine politische Diskussion wirklich ist, weil tatsächlich da keine Aufmerksamkeit, kein guter Wille und keine Ergebnishoffenheit, also dass man sich zusammensetzt und guckt, was bei rauskommt, das ist nicht gegeben. Das heißt, für eine politische Diskussion, wo man sich zusammensetzt, zu Ergebnissen kommt oder vielleicht auch nicht und sich vertagt, sowas, und wo auch beide oder mehrere Parteien da auch wohlwollend entgegenkommen und eine Lösung finden möchten, das ist ja in so einer Situation nicht gegeben. Deswegen stelle ich auch eher die Frage, ob es überhaupt Sinn ergibt, darüber nachzudenken, dass eine politische Diskussion zu so einer Gelegenheit überhaupt gut stattfinden kann. Also ich bin da sehr skeptisch.
Also ich merke schon irgendwie, okay, klar, der Titel ist, wir nehmen uns, was wir brauchen. Also sagt ja schon irgendwie, okay, wir sind da sehr aktiv und weiß gar nicht, ja, das ist wirklich zu diskutieren, ob das dann die richtige Methode ist, um den jeweiligen politischen Diskurs halt irgendwie zu führen. Aber ich sehe hier gerade, es gibt auf jeden Fall auch noch Programm für kommenden Samstag und da wird dieses Bündnis, eben dieses Wir nehmen uns, was wir brauchen Bündnis, was aus mehreren verschiedenen Initiativen besteht, linken Kollektiven, autonomen Jugendzentren, Wagenplätzen, wird ein neues Programm auffahren. Steven, möchtest du was dazu sagen?
Ja, das kann ich gerne tun. Ich musste mir mal gerade den Zettel dafür schnappen, um dieses Programm kurz vorzustellen. Und da wird es diese inhaltliche Debatte nämlich geben, den ganzen Tag über am Samstag. Und das geht am Samstag um 12 Uhr los im Klapperfeld in Frankfurt. Das ist an der Klapperfeldstraße 5 in der Nähe des Frankfurter Gerichts. Und von 12 Uhr bis 16 Uhr wird es einen Infostand an der Hauptwache geben. Dort unter anderem auch Küche für alle. Also da wird es eine FOKÜ geben, wo man auch ein bisschen was essen kann. Nehmen wir an, dass das wahrscheinlich auch vegetarisch oder vegan sein wird, damit da auch jeder mitessen kann. Um 14 Uhr gibt es dann auch einen Vortrag beim Maizeil, Einführung in die Kapitalismuskritik. Um 15 Uhr Jonglage und Artistik, also ein bisschen Kulturprogramm an der Hauptwache. Das Programm setzt sich dann dort noch eine Weile fort. Also muss jetzt nicht alle Punkte aufzählen, wird aber auf jeden Fall mal sagen, wer sich für das Thema interessiert, hat da die Möglichkeit, ab 12 Klapperfeld und auch Infostand an der Hauptwache, sich da mal ein bisschen zu informieren, schlau zu machen, mal zu gucken, was ist da eigentlich los. Also da wird die Debatte auf jeden Fall geführt werden und ich denke, das ist ja das, worum es thematisch geht und da kann dann auch jeder besorgte Bürger, der irgendwie denkt, die Chaoten, die nehmen sich, was sie brauchen, sich vielleicht vom Gegenteil überzeugen und feststellen, dass das gar nicht so Chaoten sind, sondern eigentlich alles sehr gebildete Menschen, die sich schon durchaus sehr viele Gedanken darüber machen, was sie da eigentlich tun und welche Forderungen sie da stellen wollen.
Also auf jeden Fall auch in einer Umgebung, wo es sozusagen gar nicht darum geht, jetzt eine handgreifliche Konfrontation aufzubauen, sondern eher in dem Sinne einer politischen Diskussion oder eine Diskussion um politische Themen, da Standpunkte auszutauschen und vielleicht sogar zu Ergebnissen zu kommen oder zumindest Konsens oder eine Übereinstimmung oder eben auch den gegenseitigen Standpunkt kennenzulernen.
Mhm. Ja, vielleicht noch mal kurz für die Interessierten. Es gibt da eine Internetseite, waswirbrauchen.blogsport.de. Da kann man das Programm auch nachlesen. Ich sag's nochmal, waswirbrauchen.blogsport.de.
Also das ist jetzt eine Veranstaltung, jetzt am Samstag. Genau. Okay, gut. Da haben wir jetzt das Thema ein bisschen beleuchtet. Oder wie sagt man, betrachtet? Naja, aus verschiedenen Seiten mal angeguckt. Mhm. Wir haben bestimmt kein finales Ergebnis, weil nach wie vor ist das ja kontrovers. Was ich
glaube auch Hausbesetzung, Never Ending Story.
Ja. Bisschen, ja. Im Prinzip können wir hier jetzt noch ein paar, die Zeit läuft ja wirklich schon davon, muss ich sagen.
Das ging wieder schnell, ja.
Ja, wir können ja auch ein paar Sachen hinweisen. Zum einen wird ja jetzt die Sendung hier auch wiederholt. Ich muss zugeben, ich habe jetzt nicht den genauen Sendeplan im Kopf. Ich weiß, dass innerhalb dieser Woche das ABS-Magazin also jetzt hier nochmal als Wiederholung läuft. Ihr werdet das auch auf unserer Webseite, nämlich von Radio 99%, also r99p.de, werdet ihr auch diese Sendung als Mitschnitt euch sozusagen als Podcast laden können. Und für die technisch Interessierten sogar als RSS-Feed kann man sich das abonnieren. Das heißt, ihr kriegt automatisch die neueste Folge dann immer auf euren Computer geladen. Funktioniert alles von alleine. Damit haben wir es eigentlich. Oder, Jule, fällt dir noch was ein?
Mir würde noch einfallen, Tschüss zu sagen und vielleicht noch ein Lied zu spielen.
Ja, dann sage ich jetzt
das
auch.
Von vorhin, was wir da kurz versehentlich angespielt
haben. Ach doch, das ist ja gut. Dann haben wir jetzt vielleicht demokratische Abstimmung hier mal kurz. Ich hätte jetzt das andere vorgeschlagen.
Gut, machen wir das. Ja, dann bedanken wir uns auch bei unserem Studio.
Studiogast darf entscheiden, ja, auf jeden Fall.
Ja. Okay. Ja. Okay, dann hören wir noch ein bisschen in die Musik rein und sehen uns dann beim nächsten Mal. Also Radio 99% ist wieder am 2. Januar hier im ABS. Aber bis dahin hört ihr sowieso ABS-Magazin jeden Mittwoch um 4. Gibt's mal jede Woche eine Sendung.
Ja, alles klar. Dann wünschen wir euch eine schöne Zeit.
Bis dann, ciao.
Tschüss.